Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Heute geht's über den Übergang in die Zukunft. Manchmal gibt es ja so entscheidende Ereignisse und Weichenstellungen, die dann eben die Zukunft verändern oder auch eine andere Zukunft mit sich bringen. Heute wählen viele, viele Menschen hoffentlich und oder jetzt in dieser Zeit. Und da manches wird sich verändern. Und so ist es auch die Frage, wie nimmt uns Gott mit hinein oder wie nimmt Gott auch das Volk mit an die Hand und führt in eine Veränderung? Wie führt also Gott weiter, wenn Dinge auch aufhören und andere Dinge ganz neu kommen? Und ich denke, das lässt sich auch übertragen auf unser Leben, weil es ja immer wieder auch da so ganz persönliche Veränderungen, Übergänge auch gibt, die man im Leben mitzugestalten hat. Um euch nochmal mit reinzunehmen, das Volk Israel ist auf der Zielgeraden, kurz vor dem verheißenen Land und hat jetzt 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich. Und jetzt stehen sie an quasi wirklich der Schwelle dieses neuen Landes und es soll endlich dann bald losgehen. Und dann kommt es aber dazu, dass die Glaubenshelden Mose und Aaron nochmal kläglich scheitern. In der Predigt Scheitern der Glaubenshelden vor einem Monat wurde da nochmal stärker drauf eingegangen. Und da kann man auch nochmal nachhören, wie das die Ganze so abging. Kurz gesagt, in der Wüste Zin war das Volk und hat wieder rebelliert und hat gesagt, Mose, Aaron, uns geht hier das Wasser aus, wir kommen nicht weiter, das wird alles zu groß, zu wild. Und Aaron und Mose mussten feststellen, das Volk, das jetzt 40 Jahre durch die Wüste gegangen ist, ist nicht besser geworden. Bevor sie losgegangen sind, waren die Vätergeneration schon kritisch und voller Zweifel und Ängste und jetzt die Kindergeneration von deren Eltern, die sind genauso. Immer noch murren sie und zweifeln an dem Weg, den Gott vorgesehen hatte. Und dann begehen aber Mose und Aaron zwei Fehler. Und zwar, sie verurteilen als erstes das Volk, weil sie wahrscheinlich einfach völlig frustriert waren von diesem Volk und sagten, wie können die nur? Und sie gehen zum Volk und sind wütend und sagen das auch. Anstatt, wie Gott es ihnen gesagt hatte, redet zu dem Felsen und lasst da Wasser herauskommen. Nee, sie gehen zum Volk. Und der zweite Fehler, sie ehrten sich anstatt Gott. Sie sagten, schaut zu, wie wir ganz toll Wasser aus dem Stein, aus dem Felsen hervorgebracht haben und nicht wie Gott es getan hat. Und dann zieht Gott diese Konsequenzen und sagt, nee, ihr zwei Männer, Mose und Aaron, ihr dürft nicht in das verheißene Land mit hineinziehen. Ich bleib euch aber treu in eurem Dienst bis zum Schluss. Und wir steigen jetzt ein an der Stelle, an der Aaron schon gestorben ist und Gott schon ihn zu sich genommen hat und Mose aber noch übrig geblieben ist und noch weitergeht mit dem Volk und jetzt dann dieser Wechsel zu dem neuen Leiter dann ansteht. Und ich nehme euch mal mit hinein in den Abschnitt aus 4. Mose 27. Der Herr sagte zu Mose, steig auf das Gebirge Abarim. Und siehe das Land, das ich den Israeliten geben werde. Wenn du es gesehen hast, wirst du mit deinen Vorfahren vereint werden. Schon dein Bruder Aaron starb, weil ihr euch meinem Befehl widersetzt habt. Ihr habt das Wasser aus dem Felsen nicht genutzt, als die Gemeinde mit mir stritt. Ihr habt der Gemeinde nicht vor Augen geführt, dass ich heilig bin. Der Ort bei Kadesh in der Wüste Zin wird deswegen Wasser von Meriba genannt, das heißt Streitwasser. Mose antwortete dem Herrn, der Herr, der Gott allen Lebens, soll einen Mann aus der Gemeinde als Leiter bestimmen. Er soll an ihre Spitze ausziehen und zurückkehren, sie in den Kampf und wieder heimführen. Die Gemeinde des Herrn soll nicht sein wie Schafe, die keinen Hirten haben. Der Herr antwortete Mose, hol Josua, den Sohn des Nun. Er ist ein Mann mit der nötigen Fähigkeit. Leg ihm die Hände auf und lass ihn vor den Priester Eleazar und die Gemeinde treten. Beauftrage ihn in aller Öffentlichkeit. Gib ihm etwas von deiner Macht, damit die ganze Gemeinde der Israeliten auf ihn hört. Er soll aber bei wichtigen Fragen zum Priester Eleazar gehen. Er wird für ihn vor dem Herrn Entscheidungen durch das Los einholen. nur auf Befehl Eleasars sollen die Israeliten in den Kampf ziehen und wieder heimkehren. Josua und die Gemeinde sollen den Befehl befolgen. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Er ließ Josua vor den Priester Eleasar und die ganze Gemeinde treten. Er legte ihm die Hände auf und beauftragte ihn mit seiner Nachfolge. Er machte es, wie der Herr es ihm direkt gesagt hatte. Es steht also ein Wechsel an, ein großer Personalwechsel. Und wenn man das mal überträgt auf die kommende EM, dann muss man sagen, ein Trainerwechsel steht an. Und der Trainerwechsel, der hat einige Konsequenzen mit sich oder bringt einige Konsequenzen mit sich. Und um uns mal da hineinzuspüren, habe ich einen Clip aufgenommen und habe ein paar Israeliten interviewen lassen, die dann beschreiben, wie dieser Trainerwechsel jetzt vor sich gehen kann oder wie sich das anfühlt für sie.
Was ist Ihre Hoffnung auf die finale Runde in Kanaan?
Ja, wir hoffen, dass es keine weitere Verlängerung gibt. Unsere Kräfte sind aufgebraucht nach 40 Jahren Verlängerung.
Was haben Sie sich vorgenommen?
Also, wir stehen jetzt so ganz kurz vor diesem großen Finale. Das heißt, es nochmal alles geben und dann ist hoffentlich die Freude groß.
Wie stehen Sie zu dem Trainerwechsel?
Ja, der Trainerwechsel, der wird schon spannend. Wir hatten den alten Trainer jetzt sehr, sehr lange. Und das wird, glaube ich, schon eine sehr große Umstellung fürs ganze Team.
Was wünschen Sie sich für die finale Runde? Es wird Zeit, dass wir nach Hause kommen. Noch ein paar Kämpfe und dann haben wir das Ding. Was könnte der Trainerwechsel bringen?
Also jetzt so kurz vorm Finale finde ich das taktisch eigentlich schon ganz gut, noch einen neuen Trainer an Bord zu holen. Der könnte definitiv schöne neue Impulse setzen.
Und jetzt habe ich den Trainer vor dem Mikrofon. Was sagen Sie zum Ende Ihrer Karriere?
Meine Karriere endet hier genau, aber ich verlasse das Team mit großer Freude. Wir haben einen neuen Top-Trainer engagiert, von ganz oben nominiert. Also, das ist mein Team in besten Händen. Und ich habe außerdem einen neuen Rekord aufgestellt. Ich bleibe Trainer bis zum Tod.
Ja, Mose wird diesen Rekord auf jeden Fall noch aufstellen. Und wir sehen, dass es wirklich eine Veränderung bringen soll, wie die es auch beschrieben haben. Ja, da passiert jetzt etwas. Das Volk hat ja 40 Jahre lang Mose gehabt oder über 40 Jahre auf jeden Fall. Seit alles, was passiert ist, seit dem Auszug, haben sie mit diesem einen Leiter erlebt. Und jetzt kommt etwas ganz Neues, ein ganz anderer Mensch, der von Gott berufen wird. Und Mose, der beschreibt ja auch selber dann diese ganzen Aufgaben. Er soll ausziehen und zurückkehren. Und das sind so militärische Begriffe. Wirklich jemanden, der auch kämpferisch erfahren ist und gleichzeitig aber auch, sagt es da, hinausführen und heimführen. Und da sind Begriffe verwendet, die so für diesen Hirten stehen. Ein Hirte, der wie eine Herde so mit ihr hinausgeht und wieder heimgeht. Und so weist dann Gott an und sagt, hol diesen Josua, der Sohn von Nur genannt, und er soll ihm die Hände auflegen und ihn so berufen, eben in dieses neue Amt mit dem Priester Eleasar. Und man merkt an dieser Stelle, dass es eine wirkliche Veränderung gibt, auch in dem, wie Gott mit diesem Volk jetzt weitergeht oder auch wie Gott mit diesem Leiter jetzt einen weiteren Weg geht. Denn, um das mal zu vergleichen, Mose, der hatte einen direkten Zugang zu Gott. Immer wieder hört man auch hier an dieser Stelle, Gott sprach zu Mose und Mose antwortete und so weiter. Und wir sehen, dass hier Gott etwas Neues einführt und sagt, bei Josua, du hast nicht diese Möglichkeit. Wenn du große Entscheidungen zu treffen hast, dann gehst du zu dem Priester und der Priester, der wird bei Gott für dich fragen. Und auch dieses, wenn du einen Kampf führen wirst oder willst, dann musst du erst zu dem Priester gehen und er wird dir erlauben, ob es aus Gottes Sicht stimmt oder nicht. Also Josua bekommt einen indirekten Zugang zu Gott und keinen direkten mehr. Und da merken wir, dass Gott sagt, es geht etwas zu Ende, auch eine Zeit, in der so eine direkte, unmittelbare Verbindung zu Gott bestanden hat und es passiert was Neues. Und das Neue ist, wenn man es mal so sagt, vielleicht mehr institutionell. Ja, da gibt's eben jetzt Priester. Das Priestertum beginnt viel stärker in den Vordergrund zu rücken im Alten Testament. Und da merkt man, dieses ganze Konstrukt darum beginnt an Bedeutung zu gewinnen. Und Gott legt da seinen Schwerpunkt drauf und sagt, das ist jetzt, wie ich mit diesem Volk agiere. Viel, viel mehr und viel anders auch wie im Vorfeld. Und All das ist dann eben für Josua so die Voraussetzung, dass er, wie er dann leitet, wie er jetzt weitergeht mit diesem Volk und auch dann in Verbindung mit Gott dieses Volk leitet. Und diese Veränderung ist natürlich für Josua durchaus einschneidend gewesen, weil er selber dann eben diese Leitung hat, einen Priester an der Seite hat und auch diesem Volk dann immer wieder vermitteln muss, jetzt haben wir Zugang zu Gott über das Priestertum, über diese Institution. Josua, da könnte man jetzt mal sein, ja, jetzt wird alles institutionalisiert und Josua ist dann derjenige, der jetzt sozusagen die Ruhe reinbringt ins Land und dann sind sie da sesshaft und man könnte meinen, das geht dann, man läuft rein in das Land und nimmt es ein. Es war gar nicht so, dass Josua direkt jetzt dann sagt, okay, jetzt kommt denn die Normalität bei euch und dann gibt's Institutionen, die das dann, die uns helfen. Nee, Josua, der erlebt in seiner ganzen Zeit dann eben diese Landnahme. Und das wird ein ganz großer Teil werden. Ich habe mal eine Karte mitgebracht. Da sieht man, dass das Volk Israel in der Ecke von Jericho dann über den Jordan gehen wird und Jericho auch dann einnehmen wird. Und dann beginnt aber eine ganz lange Zeit, eine große Phase der Landnahme. So wird es immer genannt. Und diese Landnahme, sieht man, wird dann im Norden des Landes, aber auch in Richtung Süden dann ausgeweitet und gar nicht zu arg darauf einzugehen. Man sieht aber, dass Josua mit dem Volk gemeinsam auf ganz vielen parallelen Ebenen unterwegs sein muss. Die einen werden kämpferisch tätig sein müssen, um Gebiete einzunehmen. Bei anderen passiert es eher, dass sie erst Nomaden sind in dem Land und dann allmählich das Land einnehmen. Und da passiert ganz vieles parallel gleichzeitig. Und Josua hat immer die Herausforderung, dieses Volk zusammenzuhalten. Er ist also am Ende kein Leiter wie Mose. Auch die Aufgaben sind jetzt ganz andere und werden ganz andere sein. Und gleichzeitig ist seine Zeit, die er mit Gott persönlich verbringt, nicht die, die Mose hatte eben. Ich glaube, wir kennen, wenn wir manchmal das so sprechen davon, von diesen Wüstenzeiten. Das ist uns bekannt. Es gibt Zeiten, in denen es Wüstenzeiten gibt. Und wir denken ja dann immer, okay, das ist eine Zeit, in der es vielleicht Gott weniger da ist. Wüste als Zeichen von Dürre und da ist wenig los, ja. Bei Mose-Zeiten waren die Wüstenzeiten, da war das ganz intensiv. Und diese Erfahrung, dass man manchmal, wenn man in einer Krise ist oder wenn etwas ganz besonders ist, dann ist man Gott nahe. Dann hat man einen direkten Zugang so vom Gefühl, dass ich Gott ganz nahe sein kann. Das ist eine Zeit, die im Leben immer wieder aufkommen kann. Und gleichzeitig aber gibt es auch Zeiten wie Josua-Zeiten, würde ich mal sagen. Zeiten, in denen man den direkten Zugang zu Gott vielleicht auch vermisst, vielleicht auch denkt, es wäre schön, mal wieder direkteren Zugang zu haben, aber auch Zeiten zu haben, die hineingeführt werden oder die umgeben sind von alltäglichen Dingen, von Ritualen, die dann das Volk Israel gemacht hat oder auch eben von dem, dass man zu einem Priester geht und dort Gott begegnet und vielleicht für uns übertragen, wir gehen in den Gottesdienst oder wir gehen in Hauskreise, wir gehen in Gruppen, wir besuchen Veranstaltungen von Gemeinden oder eben besuchen andere Christen. So, dieses Alltägliche, was dann auch später wirklich eine Institution wird für das Volk, das ist dann der Begegnungsort, wo Gott sagt, ich möchte dir darin begegnen. Und ich glaube, das ist auch ein Übergang, der hier stattfindet, der für uns auch immer wieder dran ist. Zu merken von Zeiten, in denen man Gott intensiv erlebt hat, kommen danach die Zeiten, in denen es ruhiger wird, in denen man sagt, Gott ist in dem Alltäglichen zu finden. Auch die Ermutigung, genau das dann da zu tun und zu sagen, ja, Gott ist gar nicht der Ferne. Er ist einfach nur jetzt in diesen Dingen, die ich mir in meinem Alltag geschaffen habe oder die in meinem Alltag da sind. Josua erlebt aber dann auch in dieser Zeit, dass er eben von Gott ganz besonders eingesetzt wird und wir sehen auch, wie er vorbereitet wurde. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ob Josua oder wie Josua im Vorfeld überhaupt schon aufgetreten ist. Er kommt tatsächlich wirklich plötzlich auf den Plan, ohne dass man ihn groß einführt in die Bibel oder in die Geschichte. Trotzdem aber gibt's einige verschiedene Punkte, an denen Josua schon im Volk aktiv ist und mit Mose unterwegs ist. Ich nenne einige, die ich auch hier aufgelistet habe. Josua kämpft als Heerführer gegen die Amalekiter. Das ist die Geschichte, dass Mose muss die Arme hochhalten und solange er sie oben hat, gewinnt das Volk. Und wenn er sie runternimmt, verliert das Volk. Und Josua war derjenige, der unten im Kampf war. Und da merkt er schon wahrscheinlich, dass dieses Praktische im Kampf sein und gleichzeitig das Gebet, die Verbindung zu Gott zusammengehören, relevant sind. Josua ist dann gleichzeitig Begleiter von Mose auf dem Berg Sinai, als er die Gesetzestafel bekommt. Josua wollte dann auch das Zelt der Begegnung nie verlassen. Also das war so eine Situation, dass er einfach nicht raus wollte, weil wahrscheinlich er sagt, ich bin hier in der Gegenwart Gottes und ich möchte die nicht mehr missen. Ich will gar nicht mehr raus, ich will gar nicht mehr weg, weil es so schön ist hier bei Gott. Und eben dann ist Josua auch einer der Kundschafter, die das verheißene Land schon mal erkunden. Und wer sich erinnert, sie kommen dann zurück und von diesen 12 sind 2 dabei, die sind ermutigt und sagen, wir nehmen das Volk, das Land jetzt ein, wir nehmen das Volk mit. Und 10 andere sind Zweifler, sind ängstlich, sind wirklich voller Angst und bringen dann das ganze Volk dazu, dass sie nicht hineingehen und sich so Gottes Wille widersetzen. Also Josua, einer derjenigen, der Gott vertraut hat, auch in so einer Situation. Und jetzt wird Josua Nachfolger von Mose, von diesem großen Leiter Mose. Ich glaube, wir sehen hier auch, wie Gott manchen vorbereitet, wie Gott auch Mitarbeit vorbereitet oder auch Berufung vorbereitet, ohne dass man das im Vorfeld weiß. Ja, Josua wusste nicht, und wir wissen es auch nicht als Leser, dass von Anfang an Josua bereit oder vorbereitet wird auf diesen Tag der Berufung und auch auf die Aufgaben, die er dann bekommt. Das ist das eine, was Josua mitbekommt oder als Voraussetzungen hat für die Nachfolge. Und als zweites bekommt er natürlich noch den Geist, den Mose ihm dann überträgt. Und da heißt, Mose gibt oder Gott spricht, gib ihm Vollmacht, damit er die ganze Gemeinde leiten kann und damit sie ihm gehorcht. Und hier steht drin, dass diese Vollmacht ist nicht nur so eine Art Vollmacht, sondern es ist vielmehr auch da im Hintergrund steht eine göttliche Herrlichkeit, eine göttliche Majestät, die von Mose übertragen wird eben auf Josua und damit auch er die Berufung bekommt, dieses Volk zu leiten. Also er wird gut vorbereitet und er bekommt Gottes Geist als Grundlage dafür. Und wir sehen dann auch in dem Text, dass Josua so als Hirte eingesetzt wird. In dieses Hirtenbild verwendet Mose dann auch. Und es heißt, dass Josua eben herrschen soll oder leiten soll in diesen Fußstapfen von Mose, aber als jemand, der komplett auf Gott geworfen ist, der in Abhängigkeit steht zu Gott selber. Und so ist es aber, dass Gott auch fordert und dem Volk einen Mann gibt, der sagt, dem sollt ihr bedingungslos gehorchen. Hier heißt es noch, sie machen das auch. Bei Mose war das auch immer 7, ja, wir machen das. Und da kommen noch Zeiten, in denen das auch wieder dann kritisch wird. Aber Gottes Volk ist dazu angehalten, jetzt diesem neuen Leiter zu folgen. Ich weiß nicht, manchmal in unserer Gesellschaft wird das ja auch so als kritisch betrachtet, ne? Dass man sagt, da gibt's einen Leiter, dem wird bedingungslos gehorcht, gefolgt und dann hat man schon die Kritiker im Ohr, die sagen, hier, der Fanatismus ist nahe und die Religionen, die sind eh nur, da wird dann sonst was betrieben und wir sehen das auch in unserer heutigen Welt, dass wir Diktatoren haben, die die Menschen in Besitz nehmen und einfach nur benutzen für sich, für ihre Zwecke. Und dann kann man kritisch sein und sagen, ja, das ist das so. Ist das so, dass denn Gott uns da einen Leiter vor die Nase setzt oder dem Volk Gottes sieht, da wird eine bedingungslose Folge geleistet und dann ist fertig. Und so ist es bei uns Christen auch, wir müssen folgen. Im Psalm 23 wird ja dieses Hirtenbild aufgegriffen. Das ist sehr bekannt und das zieht sich auch so durch die Bibel und wird dann natürlich auch im Neuen Testament ganz stark nochmal belebt. Ihr kennt den Psalm wahrscheinlich kurz zusammengefasst, der Hirte kümmert sich, versorgt, gibt Ruhe, führt durch Täler und manche andere Bilder werden noch mit aufgenommen. Und hier sehen wir ein Hirtenbild, was in der Bibel eingeführt wird. Mose nennt hier als erstes, es braucht einen Hirten. Das Volk Gottes soll doch so sein, dass sie einen Hirten haben. Und dieses Hirtenbild, da kann man meinen, da liegt auch eine gewisse militärische Geschichte drin oder ein Wort. Aus der Bibel kann man das manchmal so herauslesen. Und gleichzeitig aber liegt da vielmehr ein Hirtenbild zugrunde, was in der damaligen Gesellschaft anders war. Ein Hirte war ja letztlich, und wenn man das damals so verstanden hat, ein Hirte hat natürlich seine Schafe besessen wie ein Besitzer. Das sind meine Schafe, ich mache mit denen, was ich will und gut ist. Aber der biblische Hirtenbegriff im Alten Testament ist anders zu verstehen. Es ist ganz anders und zwar nicht so, wie wenn ich jetzt hier sage, hier dieser Notenpult, der gehört mir. Ich kann damit machen, was ich will, weil es ja meiner ist. Ich kann ihn auch wegwerfen, ich kann ihn auch verbrennen oder sonst irgendwas machen. Es ist meiner. Ich besitze ihn. Ich habe Besitz ergriffen. Und das Hirtenbild meint aber etwas anderes. Und das kann man gut vergleichen mit, dass man, ich habe jetzt ein Kind. Und wenn man das vergleicht, das Kind gehört das mir, ist es mein Besitz. Dann kann man sagen, natürlich, ja, es ist ein Stück weit, es gehört mir. Aber gleichzeitig ist mein Kind auch eigenständig und frei und ein Gegenüber für mich. Und gleichzeitig ist es ein Wesen, was sich entwickeln darf und was auch die Freiheit hat, dann irgendwann auch ihre eigenen Wege zu gehen. Und das ist immer noch, dass wir uns gemeinsam, würde ich mal sagen, gehören und wir zusammengehören und eine Verbindung da ist. Aber die Verbindung ist vielmehr kein Besitz, sondern eine Verantwortungsverbindung. Ein, wir kümmern uns, ich kümmere mich um mein Kind. Und das ist eine ganz andere Verbindung, die nicht auf Besitz aus ist, sondern eben auf eine Verantwortung, keine Fremdbestimmung, sondern vielmehr eine, ich führe jemanden hinein ins Leben und in ein gutes Leben. Und so will das verstanden werden, dass Gott dieser Hirte, das Hirtenbild einführt und sagt, dieser Hirte, ich bin Gott, der mit dir unterwegs ist, der dich aber hineinnimmt in eine, nicht in eine Fremdbestimmung oder eine Überstülpung von Führung, von Leitung, von auch einer gesetzlichen Verantwortung, die ich auf dich auflege und du musst einfach nur jetzt alles befüllen, erfüllen und so leben wie unter eben Autokraten oder Herrschern, die einfach nur das wollen, was sie für richtig halten. Jürgen Moltmann hat dazu ein gutes Zitat gebracht, der Theologe, der jetzt auch vergangenen Montag dann verstorben ist. Jürgen Moltmann sagt, kein Mensch hat das Recht, über andere Menschen zu herrschen, denn Gott allein ist der Herr. Sollen Menschen über die Erde herrschen, müssen sie von Gott beauftragt werden. Und weil Gott dieses Bild des Hirten einführt und diesen Josua auch mit hineinnimmt in seine Führung, ist es ganz klar, dass Gott eigentlich hier aussagt, letztlich bin ich der Herrscher, der die Macht hat der Welt. Und ich bin der Herrscher über dieses Volk. Und ich alleine bin derjenige, der das Volk führt. In meiner tiefen Liebe zu ihm, in meiner Freiheit, die ich habe und ausgewählt habe, dieses Volk. Aber gleichzeitig heißt das, dass er eigentlich jegliche Macht von dem Menschen nimmt. Josua hat keine Macht über das Volk. Und Josua darf nicht über das Volk große Entscheidungen treffen, auch nicht kleine Entscheidungen, sondern er steht in den Fußstapfen von Gott. Und letztlich ist das genau der Schutz, den Gott setzt für uns, für die Menschen, dass wir sagen, es ist doch kein Mensch, der uns ja benutzen kann, uns in Besitz nehmen kann. Es ist der Schutz vor Machtmissbrauch, dass Josua nicht einfach Dinge tun kann, die er gern möchte, sondern es ist der Gott, der sagt, ich leite dich in dem, dass ich der gute Hirte bin. Und Mose, der leitet auch sein Gebet so ein, dass er Gott bittet, nimm du einen Leiter aus dem Volk. Nicht der Mose, Gott bestimmt einen Leiter, der sagt, ich setze dich ein, du sollst dieser Leiter sein für das Volk. Und dann sagt Mose etwas, was fast gar nicht reinpasst, der Gott, dem allen Fleisch den Geist gegeben hat. Das ist jetzt eher eine wörtliche Übersetzung, aber da steht dieses drin, dass Gott, der den Atem den Menschen gegeben hat. Und da denkt man an die Schöpfung zurück. Gott, der Schöpfer, der die Welt geschaffen hat, der soll einen Leiter auswählen. Der soll die Leitung des Volkes übernehmen. Der Schöpfer selber ist derjenige, der die Herrschaft übernehmen soll. Und eben der selbst, der ist, der regiert. Und ich glaube, das ist für Mose schon ganz klar. Es ist ein Trost auch an uns, dass wir wissen, es gibt einen, der Schöpfer ist, der den Geist für alles Menschsein geschaffen hat und gegeben hat. Der hat hier immer noch das Sagen. Und es gibt keinen anderen, der überhaupt die Macht besitzen kann, Gott diese Macht auch zu nehmen oder über ihn zu kommen. Das ist, was Gott meint mit diesem, ich setze einen neuen Leiter ein, diesen Josua, der jetzt ganz neu von Gott berufen wird. Und Mose hat dann noch ein neues Bild geprägt, dieses scharfe Bild. Ja, der Hirten haben wir jetzt. Aber eben Gottes Gedanke war, dass es einen Volk geben soll. Und dieses Volk soll sich verhalten wie die Schafe. Für Mose, der hat es dann zum ersten Mal so benannt und gesagt, ihr sollt sein wie die Schafe. Der Sprung ist jetzt nicht weit zu diesem Gedanken von dem Neuen Testament, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ihr sollt sein wie die Schafe. Es ist ein Bild, das Mose gebraucht und sagt, ich stelle fest, wenn Gott keinen neuen Josua bringt, keinen neuen Leiter bringt, dann ist das Volk so ein bisschen wie verlorene Schafe, die nicht weiter wissen. Die orientierungslos sind, die vielleicht hilflos sind, die jemanden brauchen. Und ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnimmt. Ich habe mal im Kindergottesdienst gefragt, bei so, wenn man sich vorstellt, wenn die Kinder sagen dürfen, wer sie sind, und dann sagt man noch so eine lustige Frage dazu, welches Tier wärt ihr gerne? Ja, wie oft wird das Schaf genannt? Nie. Ne? Weil das einfach nicht cool genug ist. Es ist einfach zu schwach, zu unspektakulär. Da werden Dinge genannt wie Elefanten oder Löwen, ja. Oder was ganz Niedliches, aber Schaf ist immer so irgendwie zu mittelmäßig vielleicht, ja. Aber nein, es darf für uns diese ganz einfache Sache sein, dass wir sagen, Jesus will, dass wir einfach nur Schafe sind. Wir sollen für Jesus einfach nur Schafe sein. Und in dieser Einfachheit, in diesem Bild des Schafes liegt ja auch ganz viel drin, was man ganz viel auch rausnehmen kann von diesem Bild, auch im Johannesevangelium Kapitel 10. Da steht das ganze, die ganze Schafrede, Hirtenrede mit drin. Ich finde aber, dieses Bild ist ja wirklich genial, das Jesus verwendet. Und wenn man da hineingeht und merkt, Jesus ist derjenige, der der wahre Hirte ist und der Hirte ist für seine Schafe, dann hat dieses Bild etwas, was wirklich befreiend ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man drüber nachdenkt und sagt, ja, ich möchte wie dieser Josua und wie das Volk Gottes meinem Gott mich komplett hingeben und sagen, übernimm du mein Leben, sei du der Herr in meinem Leben, in allen Bereichen. Und manchmal sagt man, ja, klar, hier oben. Und manchmal fällt es einem trotzdem auch schwer am Herzen zu sagen, ich kann das tun, ich kann da wirklich festhalten. Und jetzt haben wir aber einen Hirten, der nicht nur sagt, ja, ich bin jemand, der für dich der deine Freiheit lässt, der dir aus Liebe begegnet, sondern wir haben einen Hirten, der sein Leben gibt für die Schafe, so heißt es im Text. Und eigentlich ist die Antwort darauf, kann ich mein Leben komplett Jesus übergeben, fast schon einfach für mich, wenn ich dran denke, wenn ich den Vergleich habe und sage, wie einfach ist es denn, mein Leben jemandem anzuvertrauen, der bereit ist, für mich zu sterben, der mich so liebt, dass er für mich gestorben ist. Im Vergleich zu dem, dass ich sage, möchtest du deinem Leben jemanden anvertrauen, der dich zu Besitz nimmt, der über dich bestimmt, der einfach das macht, was er für richtig hält und über deinen Willen, dein Leben hinweggeht? Im Vergleich würden wir natürlich sagen, wie einfach ist es doch eigentlich, jemanden zu vertrauen und sein Leben zu geben, der sagt, hey, ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. Und das ist, wie wir diesen guten Hirten wahrnehmen. Und das ist nicht etwas ganz Neues, was dann Jesus in diese Welt gebracht hat. Es ist schon, wie Gott das Hirtenbild im Alten Testament gedacht hat. Gott, der sein Leben bereit ist zu geben in Jesus. Der bereit ist, alles zu geben für das Volk, weil er selbst sagt, ich möchte, dass es so ist. Ihr sollt diese Führung, diese Liebe erfahren, dass ihr gehalten werdet von diesem Herrn, von diesem Hirten. Und das ist die Einladung, dass wir ganz neu uns hingeben können, auch in dieser nächsten Woche, in der nächsten Zeit, dass wir sagen, wir stehen unter dieser Führung von diesem Hirten, von Gott selber, der die Herrschaft hat in dieser Welt. Auch wenn Leiter eingesetzt werden, wenn Führungspersonen eingesetzt werden, die vielleicht auch gar nicht in unserem Sinne sind, es bleibt fest, dass dieser Herr, der Schöpfer der Welt, diese Regierung und diese Regierung hat, diese Herrschaft hat in dieser Welt.